Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Bevor wir starten, möchte ich euch schon wieder eine sehr erbauliche Nachricht vorlesen. Da schreibt jemand aus Nürnberg, eine Gemeinde schreibt uns hier, der leitende Pastor dort, der schreibt Folgendes. Lieber Reinhold, da Fadi Krikor am letzten Samstag bei uns am Männertag gesprochen und erzählt hat, dass es eine Gemeinde in den Räumlichkeiten des Core-Teams in Grafingen gibt, bin ich auf eure Gemeinde-Homepage gestoßen und habe mir unter anderem euren Lehrclip über die Lüge angesehen. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass ihr klare biblische Lehre weitergibt. In einer Zeit, in der die Mehrzahl der Gemeinden sich scheut, offen über Sünde zu sprechen und sich mehr in Richtung geistliches Kino entwickelt, statt geistliche Familie zu sein, in der die von neuem geborenen Kinder Gottes gejüngert und zur Reife gebracht werden. Wir in Nürnberg gehen als Freikirche einen ähnlichen Weg wie ihr und versuchen, an den biblischen Werten festzuhalten. Ihr seid ein Segen und ich kann euch nur ermutigen, betrifft dich, auf eurem Weg weiterzugehen und einen Kontrapunkt zum Zeitgeist zu setzen. Liebe Grüße und Segenswünsche an alle Geschwister in Grafing, dein Eckehard. Lieber Eckehard, vielen Dank. Sehr schöne Ermutigung, gibt uns Kraft, auf unserem Weg weiterzugehen. Bevor wir starten heute, ganz kurze Schriftstelle aus dem Wort Gottes. Epheser Kapitel 1, Abvers 3. Gepriesen sei der Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in den himmlischen Welten durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass es uns gut geht. Ja, aber hier steht eigentlich ein bisschen was anderes. Letztlich ja, aber doch steht was anderes. Dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Und wenn wir weiterlesen, dann werden wir lesen, dass wir geschaffen sind, in erster Linie, zum Lobe seiner Herrlichkeit. Das findest du im Kapitel 1 dreimal. Das ist der Zweck, warum Gott uns herausgerufen hat aus dieser verdorbenen Welt. Und der Jakobus sagt in Jakobus 4,4, wir sollen uns nicht zum Freund dieser Welt machen. Wir sind herausgerufen aus dieser Welt. Für einen Zweck, um Gott zu dienen. Ja, um auch Licht in der Welt zu sein, aber der Hauptzweck ist, um Gott zu dienen. Und das ist die Botschaft heute. Amen. Wozu Gemeinde, Geschwister? Das ist die Frage, die wir uns stellen wollen. Wozu Gemeinde? Die Gemeinde ist der Tempel Gottes. Wir sind der Tempel Gottes. Hier ist Gott präsent, nicht persönlich. Warum? Weil wir noch sündiges Fleisch an uns haben. Aber durch seinen Geist ist Gott präsent mitten unter uns. Hier ist der Tempel Gottes. Unser vierfacher Auftrag, persönliche Heiligung, Priesterdienst im Tempel Gottes, Dienst im Leib Christi und Licht in der Welt. Den vierten Punkt lassen wir heute außen vor. Den dritten Punkt wird uns der Adnan näher bringen und den Rest wollen wir jetzt miteinander studieren. Wozu Gemeinde? Was ist der wichtigste Auftrag und Sinn der Gemeinde? Was würdest du da antworten? Wenn du ein weißes Blatt Papier vor dir hättest, Aufgabe, Frage 1, was ist der wichtigste Auftrag und der Sinn der Gemeinde? Was würdest du dort hinschreiben? Frag jetzt nicht. Frag dich selber. Klar, die Gemeinschaft der Heiligen im Heiligen Geist und unsere Zurüstung zur Mündigkeit und zum Dienst sind sehr wichtig und unser grundsätzlicher Auftrag. Geschwister, wir müssen eines verstehen. Die Gemeinde ist in erster Linie dafür da, ein Haus Gottes zu sein. Ja, wir wollen natürlich Licht sein. Ja, wir wollen das Evangelium verkündigen durch unser Leben in erster Linie. Aber unser Hauptauftrag ist, dass wir für Gott da sind. Wir sind in erster Linie für Gott da. Er hat uns erkauft, sagt die Schrift, von vorn bis hinten. Der Zweck ist zum Lob seiner Herrlichkeit. Wisst ihr, im alten Bund war es so, im jüdischen Volk in Israel war es so, dass Gott in erster Linie mal dieses Volk gesegnet hat. Dort war die Priesterkaste, dort waren dann, nachdem das Volk Götzendienst getrieben hat, waren nicht mehr alle im Volk Priester und Könige. Gott hat das Volk sozusagen nicht mehr zugelassen im Dienst am Heiligtum und hat ein besonderes Priestertum eingesetzt. Das ist der alte Bund, das ist der Bund, der Heilsplan des Gesetzes. Jetzt im neuen Bund, und das ist so wichtig aus Gottes Perspektive, bist du ein königlicher Priester Gottes, du bist ein Priester. Und wenn wir wiederum dieses Priestertum des Alten Testamentes wieder einsetzen, das ist ja unser Problem, diese Tradition, wir sind es gewohnt, Kirche hat einen Pfarrer und der predigt und ich gehe meiner Arbeit nach und zahle. Aber wir müssen uns davon trennen, so schwer es ist. Du bist jetzt ein Priester und wir haben kein besonderes Priestertum mehr. Der wichtigste Grund der Gemeinde ist, dass wir als Tempel Gottes auf Erden Gott in unserer Mitte haben. Noch nicht persönlich. Gott wird unter uns wohnen. Im neuen Himmel, in der neuen Erde, wenn wir verwandelt sind. Wenn wir einen neuen Geistleib haben, so wie der Herr Jesus ihn jetzt hat. Aber jetzt nicht. Jetzt ist er durch seinen Geist anwesend. Gott möchte in uns und mit uns und durch uns leben. Das war, lasst uns Menschen machen. Das ist der Anfang der Schöpfung. Lasst uns Menschen machen, uns gleich zu unserem Bilde, als Mann und Frau. Warum? Weil Gott möchte ein Gegenüber. Und Gott möchte in seiner Liebe, in seiner Heiligkeit, in seiner Herrlichkeit angebetet werden. Ja, Gott möchte angebetet werden. Drum ist die höchste Absicht des Teufels, angebetet zu werden. Weil Gott angebetet wird, verherrlicht wird durch unser Leben. Und in der Konsequenz, im nächsten Schritt, haben wir allen geistlichen Segen, haben Frieden, haben Freude, haben Kraft fürs Leben, können Licht sein. In einer Welt, wo jeden Tag Gott ignoriert und verflucht wird sogar, wenn irgendwas passiert, Unglück passiert, ja, wenn Flugzeuge abstürzen und die Blackbox ausgewertet wird, 50% der Piloten verfluchen Gott im Angesicht des Todes. Andere beten Gott um Gnade, zu Gott um Gnade. Wir sollen Lichter sein in dieser Finsternis. Gott möchte in uns, mit uns und durch uns leben. Wenn wir im Neuen Testament studieren, werden wir feststellen, dass die Gemeinde der Tempel Gottes ist. 1. Korinther 3, 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Eines Tages werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht schauen, aber nicht heute. Heute ist es im Glauben, ist es im Geist, ist es geistlich. Wir sind ein geistlicher Tempel. Nicht das Gebäude ist der Tempel, gell? Sondern wir, unser Leben, unser geistliches Leben. Wir haben den Geist Gottes und insgesamt bilden wir hier als Versammlung den Tempel Gottes im Geist. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Wir sind der Tempel Gottes. Gott wohnt durch seinen Geist in uns und wirkt in dieser Welt. Hier wird die Versammlung der Heiligen, die Gemeinde Gottes, der Leib Christi angesprochen. Das heißt ja ihr. Wir finden in der Schrift drei Bilder für die Heiligen, die Herausgerufenen. Ja, früher hat Gott im Judentum unter dem Gesetz hat Gott ein Volk herausgerufen aus den übrigen Völkern und sie sollten ein Segen sein in dieser Welt für diese Welt. Heute hat uns Gott herausgerufen aus dieser Welt. Wir sind Himmelsbürger. Unser Erbe ist im Himmel, trachtet nach dem, was droben ist. 1. Kolosser. Trachtet nach dem, was droben ist, wo eure Heimat ist. Christus sitzen zur Rechten Gottes. Wir trachten nach dem, was droben ist, wo Gott ist, wo unser Herr ist, wo unser Haupt ist. Wir sehen drei Bilder in der Gemeinde, in der Schrift über die Gemeinde. Einmal, dass wir, du und ich, jeder von uns, ist ein lebendiger Stein. Gott baut ein Haus aus lebendigen Steinen, nicht aus toten Steinen. Gott kann nur wiedergeborene Gläubige, die mit seinem Geist versiegelt sind, gebrauchen als lebendigen Stein, um sein geistliches Haus zu bauen, wo Gott wohnen kann. Gemeinde, Tempel Gottes, nächste ist der Leib Christi. Haupt ist im Himmel, der Leib ist hier. Und das Haupt handelt, führt alle Handlungen aus durch den Leib, der auf Erden ist, durch dich und mich. Wenn wir unaufmerksam sind, wenn wir unkonzentriert sind, wenn wir ungehorsam sind, kann das Haupt seinen Plan nicht ausführen. Das ist das zweite Bild. Wir sind Glied am Leib Christi. Du kannst eine Gemeinde, die ihren Ursprung in Gott hat und ihr Ziel in Gott hat, kannst du nicht führen wie ein Tennisclub. Ich habe es auch heute früh geschrieben mit dem inspirierten Wort. Wo die Menschen sagen, ja, du bist ganz geschickt mit Finanzen, du magst die Finanzen, du bist ganz geschickt, du bist kreativ, du magst die Vereinszeitung und der Alfred, der ist ganz geschickt im Organisieren, der soll die ganze Organisation übernehmen, ja, den Überblick haben. Nein, so funktioniert das nicht. Gott setzt dich und mich als Glied in den Leib Christi. Du kannst nicht als Glied sagen, ich möchte aber kein Finger sein, sondern ich möchte das Auge sein. Das kannst du nicht, das bestimmt Gott. Und jetzt bist du als Glied, das Gott bestimmt und berufen hat vor Grundlegung der Welt, in den Leib Christi hineingepflanzt, wenn wir das bei dem Bild vom Leib bleiben. Und dann haben wir noch ein drittes Bild. Weißt du welches? Die Braut Christi. Wir sind die Braut Christi. Paulus sagt in 2. Korinther 11, Vers 2, ich habe euch als keusche Jungfrau mit einem Mann verlobt. Er möchte, dass wir ihm für ihn da sind. Dass wir in der ersten Liebe zu ihm verbunden sind, dass wir nur für Gott leben, nicht für uns. In erster Linie sind wir für Gott da. In erster Linie ist die Gemeinde für Gott da. Erst in zweiter Linie, dass wir als Menschen erbaut werden, ermahnt werden, getröstet werden, das sagt uns dann der Adnan. Aber ich möchte darüber reden, dass wir der Tempel Gottes sind, dass wir Priester Gottes sind. Wer ist die Gemeinde? Wer ist es? Ja, viele sagen, ich bin Christ. Sie sind Bürger dieser Welt mit einem christlichen Anstrich. Wer ist die Gemeinde? Die Gemeinde setzt sich aus der Gesamtzahl der wiedergeborenen Personen von Pfingsten an bis zur Entrückung im Rahmen der ersten Auferstehung zusammen. Aus allen, die miteinander mit Christus durch die Taufe mit dem Heiligen Geist verbunden sind, das ist der Leib Christi. Wobei Jesus das Haupt ist. Wenn du nicht von Neuem geboren bist, aus dem Wort und dem Geist Gottes, dann bist du nicht Glied am Leib Christi. Du kannst dich Christ nennen, bist aber nicht. Also die Gemeinde sind alle Wiedergeborenen, die aus Gott geboren sind. Epheser 1, 22, und alles hat er seinen Füßen unterworfen, Gott, dem Herrn Jesus Christus. Alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Der Herr Jesus ist unser Haupt. Und ohne ihn können wir nichts tun, was wirklich von Nutzen wäre, was sinnvoll wäre. Das Haupt steuert den ganzen Leib, stimmt's? Wir können ohne ihn nichts tun. Die sein Leib ist, und jetzt kommt es, und das ist so wichtig, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. In Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und wer ist der Christus? Das Haupt, der erhöhte Herr im Himmel, der verherrlichte, erhöhte Herr, ist uns vorausgegangen im Himmel und hier sein Leib auf Erden. Und durch diesen Leib wirkt das Haupt alles. Ohne diesen Leib, wenn wir ungehorsam sind, wenn wir für uns leben, kann uns Gott nicht gebrauchen. Und wir werden alle vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Alle. Nicht, da geht es nicht um Errettung, da geht es um ewigen Lohn. Warst du treu oder warst du untreu? Hast du für dich gelebt? Ja, im alten Bund war es ja so, wenn das Volk Gottes gehorsam war, hat Gott seinen irdischen Segen gegeben, damit sie ein Licht sind für die Völker in der Welt, damit die Welt erkennt, Israel hat einen Gott, der das Volk segnet, wenn sie gehorsam sind. Da war Gott sozusagen für das Volk hauptsächlich da. Das Volk musste nur eines, gehorsam sein. Aber heute sind wir hauptsächlich für Gott da, weil wir sind sein Haus, sein Tempel, in uns wohnt Gott. Und durch uns möchte Gott verherrlicht werden, in uns und durch uns und zu ihm hin. Als Leib Christi ist die Gemeinde ein heiliger Tempel für die Innewohnung Gottes durch den Heiligen Geist. Wir sind ein Tempel Gottes. Gott möchte unter uns Menschen wohnen. Das war im Paradies so, wo er Gemeinschaft gehabt hat, täglich mit Adam und Eva. Und durch die Sünde musste er den Menschen von sich wegstoßen. Und es wird so sein in der Ewigkeit. Dort wird sich der Kreis wieder schließen, dann wird Gott mitten unter uns wohnen. Gott möchte unter uns sein. Er möchte mit uns Kontakt haben. Gott liebt uns. Er hat uns geschaffen zu seinem Ebenbild. Wir sind seine Kinder. Das gibt es nur vom Pfingsten bis zur Entrückung. Das gibt es vorher nicht. Wir sind eine einmalige Heilskörperschaft. Wir sind der Tempel Gottes. Epheser 2,20: Ihr seid auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst der Eckstein ist. Der Eckstein, müsst ihr wissen, wenn da ein Tempel gebaut worden ist oder ein Haus gebaut worden ist, das war wahrscheinlich der Adnan besser, war der Eckstein, der so gesetzt worden ist, dass sich alles an diesem Eckstein ausrichten hat müssen. Von dort aus ist alles vermessen worden, von dort aus ist alles gebaut worden. Und da ist Christus der Eckstein bei uns. Er ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben, die Juden haben ihn verworfen. Aber für uns ist er der Eckstein, der Grundpfeiler geworden. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Gott. Du bist ein heiliger Tempel im Gott und du bist an diesem Tempel ein lebendiger Stein. Und Gott hat dich eingefügt dorthin, wo du hinpasst. Ganz genau, nur du passt dorthin. Das ist ein Bild auch im Leib Christi, dass jedes Glied seine Funktion, seine Position, seine Aufgabe hat. Du bist wertvoll, du bist wichtig, du bist ein lebendiger Stein im Tempel Gottes, im Haus Gottes. Gott ist nicht für dich da, dass du ein besseres Leben führen kannst, das alle Welt führt. Ha, ich hab Gott. Ja, der andere sagt, ja gut, du hast Gott, ich hab Buddha. Und der andere sagt, ich hab Allah. Und der andere sagt, ich bin Hinduist. Ja, wo unterscheidest du dich? Die leben so, dass Buddha ihnen Frieden gibt. Dass Allah ihnen Segen gibt. Aber wir leben, dass wir Gott ein Segen sind. Wir leben anders. Wir sind nicht mehr dieser Welt. Wer sich zum Freund der Welt macht, der wird zum Feind Gottes. Jakobus 4,4. Bist du ein Freund dieser Welt? Ja, wenn du dich dieser Welt gleich machst, dann hast du die Bude voll. Wer ein Freund der Welt sein will, der wird zum Feind Gottes. Wenn du für die Welt predigst, dann bist du zum Feind Gottes und Gott ist nicht anwesend. Und du gehst leer nach Hause. Alles Hokuspokus. Wir können sagen, wir feiern Gottesdienst. Alles Hokuspokus. Und in ihm werdet ihr auch mit auferbaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Verstehen wir das, Geschwister? Gott möchte in uns und durch uns leben, weil in dieser verlorenen, sündigen, bösen Welt, die gottlos ist, die Gott verleugnet oder verflucht, kann Gott nicht wohnen. Die geht dem Gericht entgegen, aber in uns wohnt Gott. Wir sollen scheinen als Lichter in dieser Finsternis. Wie soll man sich in der Gemeinde verhalten? Ja, wenn ich Zeit habe, komme ich, wenn ich keine Zeit habe, komme ich nicht. So einfach ist es. Wenn ich Lust habe, komme ich. Wenn ich keine Lust habe, komme ich nicht. Ja, okay. Das kannst du schon probieren mit Gott. Ob er sich das gefallen lässt. Kannst du schon probieren. 1. Timotheus 3,15. Wenn ich aber zögere. Gott sagt, er hat uns erkauft mit dem Wertvollsten, was es gibt. Mit dem Leben seines eingeborenen Sohnes. Und da sagst du, wenn ich Lust habe, komme ich. Wenn nicht, habe ich keine Lust habe, komme ich nicht. Wie kannst du das sagen? 1. Timotheus 3,15. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes. Lies mal den ersten Brief an den Timotheus von dem Paulus. Lies mal diesen Brief. Er sagt, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes. Dass die Versammlung des lebendigen Gottes ist der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Hey, wir haben hier keine Lustveranstaltung, wo wir die Besucher belustigen. Und ihnen ein gutes Gefühl geben. Wir sind der Tempel Gottes, Gott wohnt in uns. Wenn wir zusammenkommen, dann kommen wir zur Versammlung des lebendigen Gottes. Es sei denn, wir machen unser eigenes Ding. Dann ist Gott alles andere bloß nicht anwesend. Dann ist er abwesend. Und dann gehst du so leer nach Hause, wie du daherkommen bist. Vielleicht emotional ein bisschen aufgepusht, wenn der eloquent war, der Verkündiger. Aber mehr nicht. Es ist verpufft. 16.30 Uhr ist es weg spätestens. Diese Versammlung ist sowohl der Pfeiler als auch die Grundfeste der Wahrheit. Geschwister, verstehen wir das, was Gott hier sagt? In dir wohnt die Wahrheit. Du hast die Wahrheit. Jesus Christus ist die Wahrheit. Christus wohnt in dir. Das Wort Gottes wohnt in dir. Wir sind der Grundpfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Diese Welt hat die Wahrheit Gottes nicht, nur du hast sie. Lebst du diese Wahrheit? Bist du Licht in dieser Welt? Und vor allen Dingen dienst du Gott durch deine Anwesenheit in der Versammlung Gottes? Das Haus Gottes, ja, der Tempel Gottes, ist die Versammlung. Und sie ist heilig, sagt uns die Schrift. In der Konsequenz bedeutet das, dass eine unheilige Versammlung Gott nicht in ihrer Mitte haben kann. Gott ist eben nur dann in seiner Heiligkeit und Herrlichkeit gegenwärtig, wenn wir uns heiligen. Was heißt sich heiligen? Unser Auftrag wird von Gott gewirkt, in uns und durch uns. Gott in uns, Schritt 1, die persönliche Heiligung. Das ist jetzt der Übergang zum Adnan seinem Thema. Schritt 1, die persönliche Heiligung. Was heißt es? Du sonderst dich ab von der Welt. Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Du kannst nicht versuchen, die Finsternis ein bisschen heller zu machen. Das ist wie wenn du zwei Gläser hast, sauberes Wasser, dreckiges Wasser. Jetzt wenn du ein bisschen ein sauberes Wasser in das dreckige Wasser reinschüttest, ist es immer noch dreckig. Wenn du ein bisschen ein dreckiges Wasser in das saubere reinschüttest, ist es auch dreckig, ist alles dreckig. Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wir haben mit dieser Welt sozusagen keine geistliche Verwandtschaft. Die sind Kinder des Teufels, wir sind Kinder Gottes. Wir sind anders, wir sind herausgerufen. Wir sind lebendige Steine, die zum Haus Gottes aufgebaut. Persönliche Heiligung, das heißt, du bist abgesondert. Du versuchst nicht der Welt zu gefallen. Dein einziges Bestreben ist, Gott zu gefallen. Zweitens, Priesterdienst. Du hast Priesterdienst im Haus Gottes. Drittens, Dienst im Leib Christi. Und viertens, Licht in der Welt. Persönliche Heiligung. Das heißt, dass wir geheiligt wurden im Namen des Herrn Jesus Christus durch den Geist Gottes. Ja, das ist, was ich 30 Jahre lang gehört habe, Geschwister. Durch den Tod Christi bist du geheiligt. Das stimmt ja auch. Aber da beginnt es erst, da ist es ja nicht zu Ende. Ja, so im Liebesfilm, dann küssen die sich die beiden, haben sich gefunden, heiraten und dann kommt das Ende. Aber die Wahrheit ist, da beginnt es erst, Jackie, oder? Da geht es erst los. Da geht es erst los. Ja, das ist klar, wir sind grundsätzlich, haben wir den Geist Gottes empfangen, sind gereinigt durch das Wasserbad des Wortes, haben neues geistliches Leben empfangen. Jetzt sind wir geheiligt, aber, Punkt. Jetzt geht es weiter. 1. Korinther 6,9, oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Wir können uns irren. Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher,
noch Lustknaben, noch Knabenschänder. Ja, schauen wir, in welcher Kirche Knaben geschändet werden. Heute bin ich froh, dass ich nicht zum katholischen Priester ausgebildet worden bin. Ich war auf dem humanistischen Gymnasium, hätte ins bischöfliche Knabenseminar. Wer weiß, was mir da alles passiert wäre. Heute bin ich froh. Weil die Gemeinde wird gegründet durch die Neugeburt und den Gnadengaben, nicht durch theologische Abschlüsse, was ich damals angestrebt hätte. Durch Wiedergeburt und Gnadengaben. So wird die Gemeinde gebildet. Und wenn einer Doktor der Theologie ist, lass dich doch nicht beeindrucken, der ist versaut auf alle Zeiten. Noch Diebe, noch Habsüchtige, Trunkenbolde, Lästerer, Räuber werden das Reich Gottes sehen. Und das sind manche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Das ist der Startpunkt. Das ist der Startpunkt. Und jetzt müssen wir weiterschauen. Wichtig ist dabei allerdings, dass die Heiligung ein Lebensstil ist und nicht ein einmaliges Ereignis. Offenbarung 22,11, wer Unrecht tut, tue noch Unrecht. Weiterhin. Mach weiterhin Unrecht. Ja? Die Abrechnung kommt. Mach nur weiter. Gott ist da nicht fertig. Der Unreine, verunreinige dich nur weiter. Der Gerechte, übe weiter Gerechtigkeit. Und der Heilige, heilige sich weiterhin. Wie? 1. Thessalonicher 4,3, denn dies ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und das Erste ist, wo er dazu sagt, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet. Unzucht ist das Erste, das unsere Heiligung versaut. Unzucht. Unsere Triebe, Begierden des Leibes. Unzucht. Das ist das Erste, was der Teufel gebraucht. Geld, Macht und Sex. Das sind seine drei Waffen. Geld, Macht und Sex. Unzucht. Das versaut unsere Heiligung. Und wenn du unzüchtig warst, tue Buße, kehr um zu Gott, bitte um Verzeihung und um Kraft, diese Begierde des Fleisches zu überwinden. 1. Petrus 1,15. Sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig, in deinem täglichen Leben, das heißt im ganzen Wandel. Priesterdienst. Damit komme ich mit meinem Teil zum Schluss. 1. Petrus 2,5. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, haben wir schon besprochen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum. Du bist Priester Gottes. Wozu? Um Gott Opfer darzubringen. Geistliche Schlachtopfer. Du opferst kein Tier mehr, ein Schafbock oder ein Witter oder ein Stier. Du opferst geistliche Schlachtopfer. Der Gunti hat es uns gesagt, Anbetung und Lobpreis, das ist unser erstes geistliches Schlachtopfer. Gott wohl annehmbar und durch Jesus Christus. Drum müssen wir Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten, nicht mit dem, was uns gefällt. Anbetung, Lobpreis, wenn wir zusammenkommen als Haus Gottes, als Gemeinde. Wir im Neuen Bund sind alle Priester Gottes. Jeder von uns. Du bist ein Priester. Wenn wir wieder ins Judentum zurückfallen mit einer besonderen Priesterkaste, der wir den Gottesdienst überlassen und wir nur zahlende Zuschauer sind, dann ist das eine Gräuelsünde vor Gott und unserem Herrn Jesus, der uns davon erlöst hat. Wenn du in der Schrift schaust, das war das allererste, das ganze Volk war ihm ein königliches Priestertum. Und danach erst musste Gott besondere Priester einsetzen. Die Grundlage für unseren Priesterdienst ist, wir bringen uns selbst Gott als Opfer dar. Schau mal, der erste neutestamentliche Priester, wir erwarten das, Jesus Christus. Was hat er dargebracht? Keinen Schafbock, sich selbst. Sich selbst. Im Neuen Testament opfern wir uns Gott selbst. Römer 12,1, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Es geht um den Willen Gottes, nicht um unseren Willen. Gott, ich habe möchte dies und dies erreichen, bitte segne mich doch, dass ich dies und dies erreichen kann. Ich möchte jetzt die Position in der Firma erreichen. Bitte schalte doch meinen Kollegen aus, Gott, dass ich die Stelle bekomme. Aber es geht darum, jetzt kommt der Adnan, es geht darum, was ist der Wille Gottes, nicht was ist deiner. Adnan, jetzt habe ich 4 Minuten überzogen.
Aber der Gunti hat schon 4 Minuten überzogen.
Ja, der letzte Punkt ist Dienst im Leib Christi oder in der Gemeinde, in Christus, in der Braut Christi. Wir haben vorhin gehört, wir haben die verschiedenen Bilder in der Schrift zu der Gemeinde. Das ist so wichtig, dass wir verstehen, was Gemeinde heißt. Der Herr hat den Apostel Paulus in den dritten Himmel geholt, um ihm das Geheimnis zu offenbaren, was niemandem bekannt war. Jeder redet von der Gemeinde. Es gab auch in dem Alten Bund den Begriff Gemeinde. Und heute gibt es überall den Begriff Gemeinde. Auch eine Kommune ist eine Gemeinde. Aber wenn man sagen, die Gemeinde Jesu Christi, dann müssen wir verstehen, was ist das Geheimnis, was ist das genau? Und bevor wir hier fortfahren, möchte ich 2 Gedanken mit euch teilen. Einmal, Gott hat den Christus auserwählt vor der Erschaffung der Welt. Und wir sind geheiligt, aber nur in Christus. Wir können nicht einfach am Christus vorbei Zugang zu Gott haben. Das ist ja wichtig. Oft denkt der eine oder andere, ja, ich habe den Heiligen Geist und ich kann zu Gott beten. Brauche die Gemeinde nicht. Das hat mit der Wahrheit nichts zu tun. Überhaupt nichts zu tun. Niemand kann den Geist des Sohnes haben und nicht im Christus sein. Weil nur derjenige, der Geist des Sohnes hat, der in den Leib Christi hineingetauft ist, der ein Glied am Leib Christi ist. Am Christus vorbei gibt nichts. Das ist ein Trugschluss, was eigentlich dem Satan auch gefällt, dass er sagt, ja, pass auf, ich habe den Heiligen Geist und ich habe jetzt Zugang zu Gott. Entweder ist dieser Mensch auf dem Irrweg oder hat er nicht den Heiligen Geist. Hat jemand ihm erzählt, dass er den Heiligen Geist hat? Ohne den Christus haben wir keinen Zugang zu Gott. Und das sehen wir in der gesamten Schrift. Das ist nicht nur einmal, nicht zweimal, das ist das Geheimnis der Gemeinde. Nur in Christus, in Christus, in Christus, in Christus. Die Verstorbenen in Christus. Alles geht nur in Christus. Und zweitens, auch zu dem Thema Gemeinde. Wir lesen immer wieder, dass die Gemeinde wächst. Wachstumsbewegung. Gemeindewachstumsbewegung. Die Menge, die Anzahl der Glieder des Leibes Christi steht schon vor der Erschaffung der Welt fest. Wir können nicht mehr daraus machen. Wir lesen gerade in Epheser 2, wir lesen auch Epheser 4 und wir lesen auch in Kolosser, Wachstum zu einem heiligen Tempel. Nur in der Heiligung ist unser Wachstum, nicht in der Zahl. Der Leib Christi ist immer vollständig. Da fehlt kein Bein, da fehlt kein Kopf, da fehlt keine Nase, ist immer vollständig. Wachstum ist nicht, wenn man immer wieder neue Glieder dran pappen. Was Gott berufen und auserwählt hat, wird er auch dafür Sorge tragen, dass er auch das Wort Gottes hört und auch vom Neuen geboren wird und auch ein Glied am Leib Christi, in der Leib Christi hineingetauft wird. Und jetzt kommen wir zu dem dritten Auftrag. Reinhold hat vorhin erzählt von dem vierfachen Auftrag. Da haben wir so eine Botschaft 2015 gehabt, über den vierfältigen Auftrag gehabt. Und heute, beziehungsweise jetzt, gehen wir zu dem dritten Auftrag. Aber bevor ich auch in den dritten Auftrag einsteige, müssen wir verstehen, wir haben diese 4 Aufträge anhand der Schrift natürlich erkannt. Wir dürfen aber die Aufträge nicht als Empfehlung, also solche Aufträge mit Empfehlungscharakter betrachten. Ja, das ist, was der Herr wünscht. Ob wir das machen oder nicht, das bleibt uns vorbehalten. Wir können entscheiden. Ja, es sind Aufträge, die kann ich erfüllen, genauso wie Reinhard gesagt hat, komme ich in die Gemeinde oder nicht. Oder gehe ich den Weg der Heiligung oder nicht? Bin ich Licht in der Welt oder nicht? Bin ich der Welt gleich oder nicht? Das ist eine Empfehlung, die müssen wir nicht machen. Versuch das mal dir in der Firma oder bei deinem Auftraggeber, das zu tun. Der teilt dir den Auftrag und du sagst, na, ich habe keine Lust jetzt. Aber mit Gott kann man das machen. Also wir haben das sehr oft als Empfehlung verstanden. Wenn wir diesen Auftrag nicht erfüllen, dann sündigen wir. Wenn wir sündigen, dann tun wir Buße. Aber nicht zu erfüllen, das heißt sündigen und nicht Buße zu tun, ist ja gefährlich. Es sei denn, man ist wirklich nicht ein Glied am Leib Christi. Haben wir vorhin gehört, es gibt statistisch 1,8 Milliarden sogenannten Christen. Die allermeisten sind bekennende Nicht-Christen, die sich Christen nennen. Ja, wie geht das? Ja, es ist so. Das ist doch wurscht, wenn man sie fragt, ja, warum nennst du dich Christ? Ja, dann bin ich halt kein Christ. So, dann ist das Thema relativ schnell erledigt, weil sie bekennende Atheisten sind. Sie sind aus Tradition in irgendeiner Kirche, ist ja kein Problem. Aber wir reden nicht von den 1,8 Milliarden, sondern von wenigen, die jetzt sagen, ich bin neu geboren. Von dem reden wir. Wir reden von uns, insbesondere von uns. Wenn wir neu geboren sind, haben wir diese Aufträge zu erfüllen. Das sind keine Empfehlungen. Und wir dürfen das nicht so streng nehmen, ob wir das machen oder nicht. Und wenn wir einen Auftrag nicht erfüllen, sündigen wir und dann müssen wir Buße tun. Dienst im Leib Christi. Wenn wir vom Neuen geboren und mit dem Geist der Kindschaft versiegelt sind, dann sind wir ein Glied am Leib Christi, dessen Haupt unser Herr Jesus ist. Das kennen wir. Alle, die hier sitzen. Das ist nichts Neues. Epheser 4,15, haben wir Epheser 2 vorhin von Reinhold gehört, über die Gemeinde mit dem Vergleich als Tempel Gottes. Hier haben wir den Vergleich als der Leib Christi. Wahrhaftig in der Liebe, heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Das ist nicht nur hier, das würden wir eigentlich laufen. Immer der Christus, immer der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun. Da wollen wir sehen heute, was das bedeutet. Die einander Handreichung tun. Nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes. Ah ja, jeder hat eine andere Leistungsfähigkeit. Ja, wo ist das Problem? Der eine Muskel kann 5 Kilo tragen und der andere vielleicht nur 5 Gramm bewegen. Ist ja völlig in Ordnung. Das ist aber nicht wertvoller als der andere Muskel. Das Wachstum des Leibes zur Erbauung seiner selbst in Liebe. Dann haben wir in Kolosser 2,18 auch das Bild von dem Leib Christi. Lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat. Wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung. Das ist immer diese geistliche Elite, gell? Die sehen Sachen, was wir alle nicht sehen. Müsst zu mir kommen. In der Schrift findet ihr das nicht. Ich war auf einer Spezialmission im Himmel, habe mich mit Engeln, mit Propheten, mit Gott, dem Vater, mit dem Sohn getroffen, was weiß ich, was sie alles machen. Aber er sagt, sie haben nichts gesehen, aber das ist die fleischliche Gesinnung. Sie über andere zu erheben. Ja, ich bin auserwählt, diese Zeremonie beizuwohnen. Und nicht festhält an dem Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt. Also alles vom Haupt, alles vom Herrn. Deshalb haben wir die Lehre des Herrn Jesus Christus. Und wenn der Apostel Paulus uns schreibt, ja, von wem hat er das empfangen? Ja, von dem Herrn Jesus Christus. Na ja, das ist nicht die Lehre Jesu Christi. Das ist die Lehre von Apostel Paulus. Nein, er sagt, das ist nicht von mir. Das hat mir der Herr gegeben. Und das habe ich euch jetzt gelehrt. Von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten heranwächst in dem von Gott gewirkten Wachstum. Jedem von uns ist klar, dass jedes Glied am Leib Christi eine Aufgabe nach dem Maß seiner Leistungsfähigkeit hat. Das ist für uns alle inzwischen auch klar. Und das ist, wir haben soeben von Reinhold über den vierfachen Auftrag des Gläubigen, persönliche Heiligung, Dienst vor Gott, Dienst im Leib Christi und Licht in der Welt zu sein, gehört. Und dadurch, dass wir alle wissen, dass jeder eine Aufgabe hat, funktioniert bei uns auch in der Gemeinde hervorragend, würde ich sagen. Also zumindest sehr gut. Jeder hat eine Aufgabe. Zumindest vergleichbar mit einem gut geführten Tennisclub. Zumindest. Aber schau mal, ist das alles? Wo ist der Unterschied eigentlich zwischen einem gut geführten Tennisclub und einer Gemeinde? Jetzt wollen wir uns spezifisch mit dem Auftragdienst im Leib Christi, ja, in der Gemeinde befassen. Viele fragen sich immer wieder, was habe ich für Aufgaben in der Gemeinde? Zumindest vor ein paar Jahren noch. Inzwischen kommt die Frage selten vor, weil jeder mindestens eine Aufgabe hat. In der Regel hat jeder mehrere Aufgaben. Aber umso wichtiger ist es zu wissen, wie diese Aufgabe aussehen. Wie sehen diese Aufgaben aus? Es ist sehr schön zu sehen, wie jeder seinen Beitrag im Gottesdienst leistet. Ob jetzt in der Technik, beim Singen, leibliche Versorgung, Kinderdienst, Musizieren, Predigen, Ordnung halten, Abendmahl etc. Also sehr gut. Könnte man fast vorbildlich sagen. Wir sind noch nicht vollkommen, aber wir sind auf dem Weg dahin. Und wenn wir irgendwas nicht richtig gemacht haben, dann tun wir auch Buße, auch in der Hinsicht. Ist das aber alles, was der Herr an Aufgaben von uns erwartet? Wenn ja, ja, dann machen wir uns keine Gedanken mehr weiter. Aber schauen wir, ob das alles ist. Lass uns gemeinsam in der Schrift suchen, zu welchen Aufgaben Gott uns als Glieder am Leib Christi darüber hinaus beziehungsweise sogar als erstes auffordert. Ich meine, das ist ja alles wunderbar im Gottesdienst. Und wir wollen nichts vermissen. Da läuft irgendwas nicht ganz rund, wenn irgendwas fällt, wenn die Technik nicht mehr da ist, wenn die Sänger nicht da sind und wenn wir nachher keine Gemeinschaft beim Essen haben. Wir wollen eigentlich nichts missen. Aber was ist eigentlich als erstes Wichtigeres, viel wichtiger vor Gott noch? 1. Timotheus 6,20. Jetzt möchte ich ein paar kurzen Bibelstellen aufführen zu den Aufgaben, die vor Gott eigentlich die allererste Priorität besitzen. Und nachher wollen wir das zusammenfassen. 1. Timotheus 6,20 schreibt der Apostel Paulus: O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut. Meide das Unheilige. Nichtige Geschwätz und die Widersprüche der fälschlich sogenannten Erkenntnis. Fälschlich. Das Wort Erkenntnis ist auf Griechisch Gnosis, Wissen um göttliche Geheimnisse, das einer Elite vorbehalten ist, haben wir kurz abgestreift vorhin. Das ist immer welche Leute, die sagen, ja, ich habe was besonders, besondere Erkenntnis. Ihr kennt das nicht, ihr müsst warten, bis ich komme und euch das erzähle. Eine andere Bibelstelle, 1. Timotheus 4,13, sagt ihm: Widme dich bis zu meinem Kommen mit ganzer Kraft dem Vorlesen der Heiligen Schrift, dem Ermahnen, Ermutigen der Gläubigen und dem Lehren. Hier besonderes Augenmerk wollen wir auf Ermahnen, Ermutigen. Jetzt könnte man sagen, ja, wir ermahnen auch beim Lobpreis. Das Wort Gottes ermahnt natürlich. Wenn wir auch saubere Texte haben, dann ist es eine gute Ermahnung dabei. aber ist es auch eine persönliche Aufforderung an uns. 2. Timotheus 4,2: Verkündige das Wort, tritt dafür ein, sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Und das sind nur ein paar Beispiele, ein paar Verse, ein paar Bibelstellen. Die ganze Schrift ist voll von diesen Aufforderungen an uns. Jakobus 5,19: Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und es bekehrt ihn einer, einander bekehren, so soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg bekehrt, der wird seine Seele vom Tode retten und eine Menge Sünden zu decken. Hebräer 12,12: Darum richtet wieder auf die schlaff gewordenen Hände und die erlahmten Knie. Aufrichten. Die erlahmten Knie und die schlaff gewordenen Hände. Philipper 2,1: Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Das ist wichtig, immer in Christus. Außerhalb ist es wertlos. Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? 1. Timotheus 5,14: Wir ermahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, hoffe Warnung, gelbe Karte, rote Karte, was weiß ich, was, wie das alles aussehen kann. Tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Kolosser 2,8: Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Lehrenbetrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Hebräer 10,24: Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Und wir können natürlich die Liste fortsetzen, was wir an Aufforderungen haben in der Schrift. Zusammengefasst erwartet Gott von seinen Kindern, dass sie in Liebe, und wir haben schon über die Liebe ein paar Mal gesprochen, wenn wir Liebe sagen, meine ich die Liebe Gottes, weil außerhalb der Liebe Gottes keine Liebe gibt. Wird als Liebe bezeichnet, ist aber keine. Herausfordernd, aber die Wahrheit. Gott ist die Liebe. Und wer Gott nicht hat, hat die Liebe nicht. Also, dass sie in Liebe aufeinander Acht geben, einander trösten, ermahnen, korrigieren, stärken und ermutigen. Damit der ganze Leib das Wachstum zur Auferbauung seiner selbst in Liebe vollbringt. Oder Verse vorher in Epheser 4 lesen wir: Heranwachsen in alle Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist. Frage jetzt an uns selbst. Also wir sehen, wir kommen hier im Gottesdienst zusammen, aber hier im Gottesdienst, wie wir das heute auch gemacht haben, wie wir das jeden Sonntag machen, haben wir kaum eine Gelegenheit, einander zu ermutigen, einander zu trösten, einander zu korrigieren, einander zu ermahnen, einander zu verwarnen, aufeinander Acht zu geben. Ja, manchmal reden wir miteinander gar nicht. Ich meine, wir sind nicht so viele. Aber wenn wir am Tisch sitzen, der eine sitzt da und der andere sitzt dort, dann reicht es, wenn man sagt, ja, grüß Gott, habe die Ehre und Servus, mach's gut. Wenn wir überhaupt dann am Ende da sind beim Essen. Aber auch wenn, beim Essen ist auch so. Ja, wo soll das stattfinden? Wo soll das stattfinden? Wie können die Glieder am Leib Christi diese Aufgabe erfüllen, wenn sie keine Gemeinschaft, geschweige denn innige Gemeinschaft miteinander haben? Das ist aber Auftrag Gottes an uns. Na, wir sehen das nicht so eng. Das ist ja nur eine Empfehlung. Zwar die ganze Schrift, manchmal in einem Kapitel gibt es die Aufforderung 10-mal, aber wir müssen es nicht. Wie oft haben wir, wir versuchen natürlich, wir geben die auf, dass wir die Gemeinschaft, die Möglichkeit der Gemeinschaft herzustellen. Wir haben den geistlichen Austausch, wie oft reden wir darüber. Wir haben die Möglichkeit, auch bei einer Wanderung miteinander auszutauschen. Mit Gunti haben wir auch Gemeinschaft auch am Dienstagabend. Mit dem einen oder anderen haben wir auch vielleicht im Büro oder dort. Aber wir brauchen die Zeit miteinander, um einander zu trösten, zu ermahnen, zu korrigieren, zu ermutigen, aufeinander Acht zu haben. Das ist doch der Auftrag. Ja, ich will jetzt keinen einzigen Dienst im Gottesdienst jetzt höher stellen oder tiefer setzen, ob das Musizieren oder Technik oder Predigen oder Beten oder. Aber das Ganze, was hier an Aufforderungen in der Schrift ist, findet im Gottesdienst nicht statt. Zumindest so, wie wir den Gottesdienst hier feiern. Und es findet eigentlich nirgendwo statt, auch in der Regel. Man muss Zeit miteinander verbringen, Gemeinschaft miteinander haben. Wie soll ich jemanden trösten, wenn ich nicht weiß, dass er Trost braucht? Wie soll ich jemanden ermutigen, wenn ich nicht weiß, dass er Ermutigung braucht? Wie soll ich jemanden korrigieren, wenn ich gar nicht weiß, was er tut? Wie soll jemand mich korrigieren, wenn er nicht weiß, was ich tue? Wie oft müssen wir uns untereinander korrigieren, wenn der eine was denkt? Es geht nicht darum, immer in Liebe, also in Christus, nicht damit ich dem einen oder anderen verurteile und sage, oh, du denkst ganz falsch. In Liebe. Wenn wir miteinander den geistlichen Austausch haben, egal wo, und ich höre was, und ich sage, ja, überleg mal, da steht das und das steht und das steht, überleg mal. Ist das ja richtig so? Vielleicht bist du richtig, vielleicht habe ich bis jetzt falsch verstanden. Aber so können wir einander korrigieren. Da müssen wir natürlich die Zeit nehmen, Zeit ist Leben, uns die Zeit nehmen und nach der Wahrheit suchen. Dann hat zwischen Tür und Angel sage, ja, Gott sei mit dir, Ermutigung. Grüß Gott. Oder Servus, weiß man, was man meint, das ist nett gemeint. Das reicht. Das reicht nicht. Auch das Korrigieren braucht Zeit. Ermutigung, Trost. Wir müssen einander am Leben voneinander auch teilhaben, damit wir einander ermutigen, diesen Auftrag erfüllen. Wie sollen die Glieder durch die Gelenke die Handreichung tun, wenn sie nicht leben? Es kann doch nicht sein, dass ein Glied nur am Sonntagvormittag sich dem Leib andockt und nach dem Gottesdienst, spätestens nach dem Essen, das Gelenk abzwickt und alleine marschiert. Das geht ja nicht. Auch als Tempel, wenn der Apostel Paulus nimmt, jeder Stein haut ab nach dem Gottesdienst und wandert in seine Himmelssphären. Geht ja auch nicht. Oder auch im Christus, außerhalb des Christus zu leben. Und daher ist es wichtig, dass wir darauf achten, Gemeinschaft miteinander zu haben. Und dann haben wir einen Sinn, einen Geist, einen Herrn, einen Glauben. Und sonst lebt jeder in seiner Welt. Wie die Welt aussieht, wissen wir nicht, weil wir keine Gemeinschaft haben. Es ist in jedem Fall gut, dass wir die Versammlung Gottes nicht versäumen. Aber allein an der Versammlung teilzunehmen, wird uns nicht ermöglichen. Also schon die halbe Miete, dreiviertel der Miete oder 10% der Miete, Teilnahme an der Versammlung, weiß ich nicht, jetzt mit Prozentsatz auszudrücken. Aber es reicht nicht. Natürlich gar nichts von der Miete zu zahlen, ist ja ganz schlecht. Aber Teil der Miete zu bezahlen, ist auch nicht besonders gut. Aber allein an der Versammlung teilzunehmen, wird uns nicht ermöglichen, diese Aufgaben zu erfüllen, zu denen unser Vater auffordert. Nicht empfiehlt. Das hat keinen Empfehlungscharakter, das müssen wir wissen. Und das gilt nicht nur jetzt für den Auftrag, für den Dienst im Leib Christi, also der Dienst aneinander. Du an mir, ich an dir, du an dir, an ihm und er an dir und so weiter. Die Aufträge, die wir haben, der vierfachen Auftrag, das ist eine Aufforderung von Gott. Vielmehr widersetzen wir uns dem Auftrag Gottes, wenn wir seine Aufforderung ignorieren. Ja, der kann ihm sagen, was er will, interessiert mich nicht. Das soll uns bewusst sein. Dass wir sagen, rutsch mir Buckel runter, Vater im Himmel, geheiligt dein Name, rutsch mir der Buckel runter. So können wir auch beten. Wir können Gott nicht belügen, aber uns selbst. Wenn wir zwar das nie aussprechen, aber so denken und so leben, denken wir ja, belügen Gott. Na, Gott belügen wir nicht, wir belügen uns selbst. Wenn wir sagen, ja, wir sind Teil des Christus und leben aber außerhalb, dann betrügen wir auch uns selbst. In aller Regel ist es so, dass der Mensch, der die Wahrheit nicht mehr liebt oder nicht liebt, betrügt sich selbst, verblendet sich selbst. Das schließe ich mit diesen zwei Versen ab. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Wenn wir sagen, wir lieben Gott, dann müssen wir seine Gebote halten. In anderen Worten, wir müssen seine Aufträge erfüllen, durchführen. Sag, mach das und mach das und mach das. Nein, 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 nein. Ich liebe dich zwar, aber ich mache, was ich für richtig halte. Geht nicht. Was ist das denn, Liebe? Wer mich liebt, hält meine Gebote. Ich gebiete dir, das und das zu tun, du willst aber nicht. Und Galater 5, 24. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Warum will man das auch nicht? Ja, weil die Zeit, die gehört mir. Ich verbringe doch nicht mit ein paar Geschubsten da hier. Das langt doch am Sonntag. 5 Geschubste, was weiß ich, 8, 10, 15, 20. Ja, außerhalb nochmal? Ja, spinnst vielleicht. Die Gelüste des Fleisches, ich habe was anderes vor. Da spiele ich Fußball, da spiele ich das und dann feiere ich dort. Und da waren wir jetzt in Straubing hier, dann haben wir auch einen Tisch hier mit uns gesehen, da sitzen sie stundenlang, saufen sich voll und lachen sie über, was weiß ich, über die Fliege, die über den Tisch geflogen ist. Da fragt man sich ja, stundenlang, ja, das ist ja okay. Leeres Geschwätz, aber wirklich leeres Geschwätz, da ist ja nichts. Ja, vielleicht machen wir das auch, haben aber keine Zeit für geistlichen Gemeinschaft, Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns mit uns ehrlich sein. Lasst uns im Geist wandeln. Und der Auftrag an uns, im Leib Christi zu dienen, ist, dass wir aufeinander Acht geben, trösten, korrigieren, alles in Liebe, alles in Christus ermahnen, dass der Leib Christi so heranwächst zu einem heiligen Tempel. Nur so wird er dann zu einem heiligen Tempel heranwachsen. Amen. Wir verabschieden uns auch von den Zuschauern, Zuhörern, wünschen Gottes Gnade, Liebe und Frieden. Wiedersehen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.